SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind drei unserer Themen bis 12:30. Die EU-Kommission und viele Mitgliedstaaten erhöhen wegen eines diskriminierenden Gesetzes den Druck auf Ungarn. Die Zahl der Übergriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst nimmt zu. Darüber spreche ich mit dem Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes in Baden-Württemberg. Und ohne Impfung keine Neuanstellung und keine Beförderung. Ob das Vorgehen des Klinikums Ludwigshafen rechtlich in Ordnung ist, fragen wir einen Professor für Arbeitsrecht. Eigentlich geht es nur darum, wer ins Achtelfinale einzieht. Eigentlich. Aber das letzte Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft heute Abend gegen Ungarn ist mit so viel politischer Bedeutung aufgeladen, wie schon lange kein Sportereignis mehr. Mit Schuld daran ist der Europäische Fußballverband UEFA, denn der hat seine Entscheidung gegen eine regenbogenfarbene Stadionbeleuchtung in München ausdrücklich mit dem Konflikt über ein ungarisches Gesetz begründet, das Homosexuelle und Transpersonen diskriminiert. Der Druck auf Ungarn, dieses Gesetz zurückzunehmen, der wächst. Aus Brüssel berichtet unser EU-Korrespondent Stefan Überbach.
Die Botschaft ist deutlich. Das sogenannte ungarische Homosexuellengesetz verstößt gegen europäische Werte. Es verletzt das Recht auf freie Meinungsäußerung und es diskriminiert Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung. So steht es in einer Erklärung, die von inzwischen 14 EU-Ländern unterstützt wird. Darunter sind die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien sowie die drei baltischen Länder. Sie alle fordern die EU-Kommission dazu auf, entschieden und schnell gegen Ungarn vorzugehen. Schließlich ist das von der Leyen-Team dafür zuständig, dass sich alle Mitgliedstaaten an die europäischen Verträge halten. Die Kommissionspräsidentin schließt sich der Kritik jetzt an.
The Hungarian bill is a shame. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union.
Das ungarische Gesetz ist eine Schande. Es verstößt gegen sämtliche Grundwerte der EU, wie die Menschenwürde, die Gleichheit und den Respekt für die Menschenrechte, sagt Ursula von der Leyen und kündigt Konsequenzen an. In einem Brief an die Regierung in Budapest will die Kommission ihre rechtlichen Bedenken deutlich machen, und zwar noch bevor die Regelung offiziell in Kraft tritt. Laut der zuständigen Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova wird das umstrittene Gesetz in Brüssel schon überprüft. Bei einem Rechtsverstoß kann die Kommission dann ein offizielles Vertragsverletzungsverfahren starten, das letzten Endes vor dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, landen dürfte. Bei einer entsprechenden Verurteilung müsste die Regierung Orbán das Gesetz zurückziehen. Ansonsten drohen hohe Geldbußen.
Apropos EU. Vor 5 Jahren fuhr ein gewisser Boris Johnson mit einem roten Reisebus kreuz und quer durch das Vereinigte Königreich. Auf der Seite des Busses stand in großen Buchstaben: Wir schicken der EU jede Woche 350 Millionen Pfund. Lasst uns damit lieber den nationalen Gesundheitsdienst finanzieren. Das mit den 350 Millionen Pfund war zwar eine massive Übertreibung, aber die Kampagne war erfolgreich. Auf den Tag genau vor 5 Jahren stimmte eine knappe Mehrheit der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union. Boris Johnson ist inzwischen Premierminister und der Brexit wurde nach jahrelangen Verhandlungen ja tatsächlich vollzogen. 350 Millionen Pfund pro Woche landen allerdings nicht beim Nationalen Gesundheitsdienst NHS. Aber das Land hat sich verändert. Imke Köhler berichtet aus London.
5 Jahre nach dem EU-Referendum hat der Brexit, so scheint es, an Brisanz verloren. Das einstige Reizthema sorgt auf der Straße heute eher für fragende Blicke. Im Alltag nehmen viele Briten den Brexit kaum wahr. So geht es auch der 55-jährigen Miranda aus London. Ich habe momentan gar nicht das Gefühl, dass sich etwas geändert hat. Ich weiß, dass der Brexit Leute betreffen wird, aber bisher habe ich davon noch nichts gemerkt. Ich nehme an, das ist wegen der Covid-Pandemie. Und so frage ich mich derzeit noch, was wohl passieren wird. Wir wissen das nicht so genau.
What's happening? We're not quite sure.
Ähnlich äußert sich auch Dave, der wenige Meter weiter einen Lastwagen entlädt.
Ehrlich gesagt habe ich dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Ich glaube, das ist besser für Großbritannien. Ich kann nicht erkennen, wie der Brexit dem Handel schaden sollte, denn Großbritannien ist ein wichtiger Markt für Europa. Als Londoner habe ich noch keine Unterschiede festgestellt, wobei gerade alles von Covid überschattet wird. Ich glaube, wir werden den echten Unterschied in 4 oder 5 Jahren sehen.
5 years.
Der Historiker und Publizist Timothy Garton Ash von der Oxford University bewertet die Lage vollkommen anders. Für ihn sind die Unterschiede, und das heißt aus seiner Sicht die negativen Folgen des Brexits, jetzt schon offensichtlich.
Angefangen mit der Tatsache, dass die Schotten ernsthaft sich überlegen, doch aus der britischen Union auszuscheiden, um der Europäischen Union wieder beizutreten. Sie haben praktisch jetzt eine Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien, also die britische Union desintegriert vor unseren Augen.
Zudem gäbe es wirtschaftliche Schäden, sagt Professor Garton Ash, die derzeit allerdings kaum von denen durch die Covid-Pandemie zu unterscheiden seien.
Aber die Schäden am britischen Einfluss in der Welt ist jeden Tag sichtbar und auch eine zunehmende Verfremdung zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa.
Bedauern schwingt mit bei dem, was der Historiker Garton Ash sagt. Der Brexit sei nicht unvermeidbar gewesen, betont er. Eine Meinung, die auch der Journalist und Schriftsteller John Kempfner vertritt. Die Politiker hätten versäumt, den Mehrwert der EU-Mitgliedschaft herauszustellen, während die britische Presse die Europäische Gemeinschaft konsequent niedergeschrieben habe. Kempfners Fazit:
Mit Ausnahme von Ferien in Spanien, Italien, Griechenland und so weiter und auch Fußball. Man hatte überhaupt keinen positiven Blick über Europa.
Und dass sich die Stimmung geändert hat, das spüren auch die EU-Bürger, die in Großbritannien leben und arbeiten, ob als Handwerker, Ärztinnen, Krankenpfleger oder an einer Uni. Mehr als 3 Millionen Menschen sind das. Die meisten kommen aus Polen, nämlich 900.000. Und auch mehr als 100.000 Deutsche leben und arbeiten noch auf der Insel. 5 Jahre nach dem Brexit-Votum können Sie nur noch bis Ende des Monats einen Antrag auf ein dauerhaftes Bleiberecht stellen. Die Initiative The 3 Million engagiert sich für die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich. Mitbegründet hat sie Maike Bohn, die seit 27 Jahren in England lebt. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, Frau Bohn, wie viele EU-Bürger haben den Antrag denn noch nicht gestellt?
Ja, das weiß man leider nicht genau. Und ich muss Sie auch leider korrigieren. Der Albtraum ist noch etwas größer, weil wir inzwischen anscheinend 5 Millionen sind. So viele Anträge haben die Briten schon bekommen. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Dunkelziffer. Und wenn, sagen wir mal, nur 3% sich nicht fristgemäß beworben haben, was eigentlich eine sehr positiv geschätzte Zahl ist, dann wären das 150.000 Menschen, die ihren legalen Status verpassen und ab 1. Juli hier als rechtlos dann gelten.
Wie kompliziert ist denn dieses Antragsverfahren?
Das Verfahren selbst ist gar nicht so kompliziert. Man braucht das richtige Smartphone, eine E-Mail, einen gültigen Ausweis, was durch Covid nicht immer gegeben ist. Aber das geht noch. Es brauchen natürlich viele Menschen trotzdem Hilfe, gerade Ältere oder Kranke, auch Kinder. Aber das Schlimme ist eigentlich, was mit denjenigen passiert, die diese Frist verpassen. Und es gibt jetzt 400.000 Menschen, die warten noch auf einen Bescheid. Die wissen auch nicht so richtig, was ab 1. Juli auf sie zukommt, weil ab dann auch Arbeitgeber, Krankenhäuser, Universitäten, alle müssen dann fragen, wie ist ihr Einwanderungsstatus? Und dann gibt es schon mal gleich 400.000 Menschen, die sagen, das weiß ich noch nicht, ich warte noch. Da sehen wir viel Diskriminierung voraus, obwohl diese Menschen theoretisch geschützt sind, weil ihr Antrag noch in der Schwebe ist. Aber dann gibt es, wie gesagt, diese große Dunkelziffer der Menschen, die es noch nicht geschafft haben, nichts davon wissen. Da sind viele Kinder und ältere Menschen drunter. Und diese Menschen stehen dann wirklich rechtlos da, was uns große Kopfschmerzen macht.
Was heißt das ganz konkret, wenn die dann ab 1. Juli keinen Status haben?
Wenn zum Beispiel jemand einen Unfall hat und eine Notoperation vorgenommen wird, dann kann es sein, dass sie aufwachen und dann wird ihnen eine Rechnung präsentiert von 20.000 Euro, und die sie eventuell nicht bezahlen können. Und wenn man dann sagt, aber ich habe doch ein Anrecht drauf, ja, dann heißt es, aber sie haben keinen rechtlichen Einwanderungsstatus, sie haben kein Visum. Und diesen Menschen darf man keine Wohnung vermieten, sie bekommen keine neuen Jobs, sie können kein Bankkonto eröffnen, weil sie eben ohne Einwanderungsstatus dastehen. Das heißt, ihr Leben wird so erschwert, dass sie eigentlich keine Wahl haben und wenn sie es können, wieder in ihre erste Heimat zurückkehren müssen.
Hat denn die Regierung genug getan, um die Leute zu informieren und ihnen dabei zu helfen, diese Anträge zu stellen?
Die Regierung hat einfach nicht genug getan. Sie hat sich viel auf die Zivilgesellschaft verlassen, auf kleine Wohltätigkeit, Einnutzungen, aber alles ist sehr, sehr zentralisiert. Alles ist rein digital. Und da stehen eben viele Menschen wirklich da, ohne Hilfe, auch ohne Information. Das heißt, die Regierung hat nicht genug getan. Sie hat auch nicht viel über Ortsverwaltung getan. Das ist hier einfach ein anderes System als in Deutschland. Und deswegen finden wir, dass die Regierung jetzt sehr viel Kulanz zeigen muss und wirklich jeden, der sich verspätet um diesen Status bewirbt, noch reinlässt und auch den Status dann zurückdatiert, dass also niemand rechtlos ist ab dem 1. Juli.
Ja, wie ist denn überhaupt die Stimmung im Land gegenüber Ausländern? Spürt man als EU-Bürger seit dem Brexit mehr Ablehnung als vorher?
Das auf jeden Fall. Wir spüren natürlich auch viel mehr Solidarität, das muss man klar sagen. In Großbritannien ist eine sehr Pro-EU-Stimmung auch natürlich durch die Reaktion auf dieses Referendum aufgekommen, die vorher nicht da war. Aber viele EU-Bürger spüren dies, gerade Osteuropäer, einfach Menschen, die auch durch Akzent rausstehen. Und wir spüren es einfach von Regierungsebene, was vorher noch nicht so da war. Diese Bestrebung, dass wir die Zahlen von Einwanderung niedrig halten müssen, dass wir Kriminelle des Landes verweisen, das wird hier also ständig hervorgehoben. Und deswegen sehen wir auch manchmal diese Exzesse, wie neulich an der Grenze, wo dann EU-Bürger auf einmal in Abschiebehaft genommen wurden. Das kommt ganz von oben. Und das ist die Stimmung, die mir am meisten Sorgen macht, dass eben auf höchster politischer Ebene eine sehr immigrationsfeindliche Politik gefahren wird und auch Rhetorik.
Sagte Maike Bohn, Mitbegründerin der Initiative The 3 Million, die sich für die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien einsetzt. SWR 2 aktuell, es ist 12.16 Uhr. Freiburg und Karlsruhe am vergangenen Wochenende. Polizisten werden mit Flaschen beworfen und angepöbelt, weil sie versucht haben, Ansammlungen von hunderten Menschen aufzulösen, die aus dem Ruder gelaufen sind. Verbale Aggression bis hin zu körperlicher Gewalt. Die erfahren aber nicht nur Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Rettungssanitäter, Feuerwehrleute, Mitarbeiter von Jobcentern oder anderen Behörden. Heute zum Internationalen Tag des öffentlichen Dienstes macht unter anderem der baden-württembergische Innenminister Strobel darauf aufmerksam. Und darüber spreche ich mit dem Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes in Baden-Württemberg, Kai Rosenberger. Herr Rosenberger, wie weit verbreitet ist denn dieses Problem?
Wir beobachten seit Jahren nicht nur eine Verrohung der Gesellschaft, sondern wir beobachten tatsächlich eine große Zunahme der Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Die Polizei ist hier sicherlich die Branche, die am meisten betroffen ist, aber die Polizei ist keinesfalls die einzige Branche, sondern wie Sie selber bereits bemerkt haben, sehen wir dieses Problem im Justizvollzug, in den Schulen, Landratsämtern, Finanzämtern, Rathäusern. Man muss konstatieren, dass kein Bereich in der öffentlichen Verwaltung mehr ausgeschlossen ist von der Tatsache, dass die Gewalt gegen Beschäftigte deutlich zugenommen hat.
Gewalt, also Flaschenwürfe oder Prügel, das ist ja das eine. Aber es fängt ja oft mit verbaler Aggression an. Wie oft erleben das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst?
Also man muss sagen, täglich. Das, wie Sie richtig sagen, geht es los mit Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen. Dann gibt es Cybermobbing, Online-Schmähungen. Und wir sind der Auffassung, dass jegliche Form von Gewalt, also auch verbale Gewalt, zur Anzeige gebracht werden muss und auch dann verfolgt werden muss.
Was ist denn da jeweils der Anlass? Ist das einfach Unzufriedenheit mit einer Auskunft? Also wenn wir jetzt mal nicht von der Polizei reden, sondern von den Ämtern?
Ja, da gibt's die verschiedenste Ursache. Also zum Beispiel jetzt während der Corona-Pandemie wurde uns von den Schulen berichtet, wenn dann die Kinder verpflichtet werden, Masken zu tragen, dann ruft es die Eltern auf den Plan und die bedrohen, beleidigen, beschimpfen dann die Lehrer und es geht dann tatsächlich bis zu körperlicher Gewalt. Und natürlich ist auf allen Behörden derzeit Maskenpflicht und viele nehmen das zum Anlass, um ihren Unmut da über Kund zu tun.
Sie haben schon angedeutet, das hat sich alles in der Pandemie noch verschärft, da ist die allgemeine Gereiztheit noch größer geworden. Aber Sie haben es auch angedeutet, das war schon vorher ein Problem. Haben Sie denn eine Erklärung dafür?
Eine richtige Erklärung haben wir da nicht. Aber wir beobachten es aber seit vielen Jahren und es gibt eine Forsa-Umfrage vom Deutschen Beamtenbund aus März 2021 und da heißt es, dass 80% der Bundesbürger beobachten, dass die Gesellschaft immer mehr verroht. Es gibt da eigentlich keine Erklärung, aber Tatsache ist, dass es seit Jahren zu beobachten ist und wir müssen da dagegen vorgehen. Und wir fordern eine zentrale Meldestelle. Der Arbeitgeber, der Dienstherr, muss unseres Erachtens verpflichtet werden, diese Übergriffe zu melden, weil wir wissen, dass die meisten Übergriffe gar nicht erst gemeldet werden, weil die Sorge da ist, da passiert dann eh nichts und es verläuft dann eh im Sand, wenn man es meldet.
Früher gab es ja sowas wie den Wehr- und den Zivildienst, da haben zumindest die jungen Männer die Erfahrung gemacht, was es heißt, einen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten. Könnte es auch damit was zu tun haben, dass es das heute nicht mehr gibt?
Ja, das kann ich nicht ausschließen. Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, also jeder, der mal Zivildienst oder bei der Bundeswehr seinen Grundwehrdienst abgeleistet hat, der weiß, was es bedeutet und der fühlt sich einfach nur sehr ungerecht behandelt, wenn er doch einen Dienst für die Allgemeinheit machen möchte und bereit dazu ist. Und wenn er dann in Ausübung dieses Dienstes beleidigt wird oder vielleicht sogar körperlich angegriffen wird von irgendwelchen Chaoten oder anderen Menschen, der versteht die Welt nicht mehr.
Also möglicherweise eine Erziehungsaufgabe für die ganze Gesellschaft, die da noch vor uns liegt.
Ja, höchstwahrscheinlich. Also es ist kein Bereich ausgeschlossen in unserer Gesellschaft. Es ist also beileibe nicht so, dass sich das auch nur auf irgendwelche zugewanderte Menschen bezieht, sondern es ist die gesamte Gesellschaft betroffen. Und wie Sie sagen, da muss ein Umdenken stattfinden und vielleicht auch ein Umerziehen der Gesellschaft.
Sagt Kai Rosenberger. Er ist Landesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes in Baden-Württemberg. Die gute Nachricht zuerst. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gefallen, und zwar auf 7. Jetzt die schlechte. Die ansteckendere und wahrscheinlich auch krankmachendere Delta-Variante des Virus macht einen immer größeren Anteil an den Neuinfektionen aus. In Hessen anscheinend schon mehr als 20%. Aktuelle Zahlen für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es erst morgen. Um zu verhindern, dass die Delta-Variante eine neue Infektionswelle auslöst, müssten möglichst schnell möglichst viele Menschen vollständig geimpft werden. Eine Impfpflicht, die gibt es bekanntlich nicht in Deutschland, aber in sensiblen Bereichen wie Altenheimen und Krankenhäusern ist es natürlich schon wünschenswert, dass möglichst alle Beschäftigten mitmachen. Im Klinikum Ludwigshafen sind aber immer noch mehr als 400 Beschäftigte nicht geimpft. Wie die Geschäftsführung reagiert, fasst meine Kollegin Katja Burg zusammen.
Wer sich im Klinikum Ludwigshafen nicht impfen lässt, soll künftig unter anderem keine Führungsaufgaben mehr übernehmen dürfen. Außerdem sollen nur noch geimpfte Beschäftigte an externen Veranstaltungen wie Tagungen teilnehmen dürfen. In Zukunft sollen auch nur noch geimpfte Mitarbeiter eingestellt werden. Wenn sich jemand aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könne, werde man das selbstverständlich akzeptieren. In 3 Fällen hat die Geschäftsführung angekündigt, Verträge nach der Probezeit nicht zu verlängern, falls sich die Betroffenen nicht impfen lassen. Der Betriebsrat ist empört und nennt die Maßnahmen unverhältnismäßig und arbeitsrechtlich bedenklich. Die Geschäftsführung argumentiert mit ihrer Verantwortung für die Patienten. Sicherheit sei nicht verhandelbar. Letztlich müsse sich ein Mitarbeiter, der Corona-Leugner ist oder die Impfung für überflüssig hält, ernsthaft überlegen, ob ein Krankenhaus mit einer sehr großen Verantwortung für die Menschen in der Region der passende Arbeitsplatz ist.
Ich habe vor der Sendung mit Peter Schüren gesprochen. Er ist Professor für Arbeitsrecht an der Universität Münster. Ihn habe ich gefragt, einen Arbeitsvertrag am Ende der Probezeit nicht verlängern, wenn kein Impfschutz besteht. Ist das zulässig?
Das ist grundsätzlich zulässig, weil ich mir in der Probezeit ein Bild machen kann, ist der geeignet oder ist die geeignet für mich oder nicht. Das geht.
Und zum Beispiel eine Führungsaufgabe zu verweigern, und damit natürlich auch eine Gehaltserhöhung, weil jemand nicht geimpft ist?
Das geht nur dann, wenn dieser Impfschutz tatsächlich für die Führungsaufgabe erforderlich ist. Wenn man das also rational begründen kann.
Also bei der Pflegedienstleitung ja, in der Verwaltung eher weniger.
So ist es.
Wie ist es mit Tagungen und anderen externen Veranstaltungen? Kann ich dann als Arbeitgeber, also in dem Fall als Krankenhaus, sagen, da schicke ich nur geimpfte Mitarbeiter hin?
Nur dann, wenn es tatsächlich Probleme macht, ungeimpfte Mitarbeiter dorthin zu schicken. Wenn also zum Beispiel bei der Tagung Voraussetzung ist, dass die Leute geimpft sind oder besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Einfach so als Sanktion, wenn es sich nicht rational begründen lässt, geht so etwas nicht.
Und die Praxis jetzt zum Beispiel bei Neueinstellungen nur geimpfte Bewerber zu berücksichtigen, zulässig?
Das ist durchaus zulässig, weil ich mir sagen kann, nur diese Bewerber kann ich umfassend einsetzen. Bei den anderen bin ich ja begrenzt in meinen Einsatzmöglichkeiten.
Also kann man allgemein sagen, insbesondere in solchen sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Altenheimen zum Beispiel ja auch, da kann der Arbeitgeber auf jeden Fall bei den Personen, die Kontakt zu Patienten oder Klienten haben, auf den Impfschutz bestehen, richtig?
Ja, zu 95%, weil ich jetzt persönlich nicht weiß, ob dieser Impfschutz wirklich die Patienten schützt. Wenn er das tut, wenn man das begründen kann, dann kann man auch den Impfschutz verlangen.
Aber sprich, wenn es jetzt noch Restzweifel zum Beispiel in der Wissenschaft gibt, ob der Impfschutz der Krankenpflegerin zum Beispiel auch die Patienten schützt, dann wäre das möglicherweise ein Hintertürchen, mit dem man argumentieren kann, dann brauche ich mich auch nicht impfen lassen?
Nein, das geht nicht. Wenn also eine große Wahrscheinlichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass es für den Schutz der Patienten sinnvoll und erforderlich ist, dann kann der Arbeitgeber das auch verlangen. Er kann nicht jemand rausschmeißen, weil er sich nicht impfen lässt, dann kann er ihn aber nur noch sehr begrenzt einsetzen, nämlich dort, wo der Impfschutz wirklich nicht erforderlich ist.
Das heißt, in dem Fall müsste man jetzt wirklich, wenn man jetzt Mitarbeiter hat, die sich nicht impfen lassen wollen, die aber eigentlich im pflegerischen Bereich arbeiten, müsste man die in die Verwaltung oder ins Archiv versetzen?
Wenn man Platz hat. Also es kann der Moment kommen, wo man sagt, ich kann dich nicht mehr brauchen, ich muss dich entlassen, weil ich dich Ungeimpften nicht ohne besonderes Risiko einsetzen kann. Also das Risiko ist wirklich da.
Und da kann auch der Betriebsrat nichts dagegen tun, weil im Fall vom Ludwigshafener Klinikum hat er ja schon angekündigt, sich zu wehren. Aber wenn Sie sagen, dass das in dem Fall zulässig ist, dürfte das wenig Aussicht auf Erfolg haben.
Ja, man wird genau gucken müssen, ist das jetzt umfassend richtig? Kann man überall diese Anforderungen stellen oder wo ist sie tatsächlich notwendig? Darüber muss man sprechen. Also man kann nicht einfach sagen, ich will, dass alle geimpft sind, weil das schöner ist, sondern es muss wirklich zwingend notwendig sein in der Funktion, dann kann man den Impfschutz verlangen.
Sagt Peter Schüren, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Münster. Fast 900.000 Minijobber haben in der Corona-Krise ihre Arbeit verloren. Das Risiko, in die Arbeitslosigkeit zu rutschen, ist für sie 12-mal höher als für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das hat die Bertelsmann-Stiftung in einer aktuellen Studie errechnet und eine Reform der Minijobs angemahnt. Uwe Bettendorf aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Was ist aus Sicht der Stiftung so problematisch an den Minijobs, die ja bei Arbeitgebern und auch bei den Beschäftigten durchaus beliebt sind?
Das ist richtig. Beliebt ist der Minijob ja vor allem wegen der fehlenden Sozialversicherungsbeiträge. Bis zu einem Verdienst von 450 Euro werden für Minijobber keine Steuern und Sozialabgaben fällig. Das macht dieses Modell auf der einen Seite so attraktiv, hat aber negative Folgen, denn Minijobber haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, weil sie ja auch keine Beiträge abführen in der Rentenversicherung. Da sind sie zwar pflichtversichert, aber sie erwerben natürlich auch nur einen geringen Rentenanspruch und Minijobber bekommen kein Kurzarbeitergeld und genau dieser Effekt hat dazu geführt, dass Minijobber von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurden, weil es eben keinen Anreiz für Arbeitgeber gab, die Kurzzeitkräfte zu halten, zumal eben viele Minijobber auch in Branchen arbeiten bzw. gearbeitet haben, die von den Lockdowns besonders hart getroffen wurden, wie etwa Handel und Gastronomie. Und vor diesem Hintergrund haben die Experten der Stiftung jetzt eine grundsätzliche Reform der Minijobs angemahnt.
Und was schlagen die Autoren der Studie vor?
Ja, es geht im Kern um eine Abschaffung der Minijobs in ihrer bisherigen Form. Die Experten schlagen Sozialversicherungsabgaben ab dem ersten Euro vor, natürlich stark gestaffelt, von null bei keinem Verdienst bis 20,2% bei einem Bruttoeinkommen von 1.800 Euro. Nach den Modellrechnungen der Stiftung könnten dadurch die Teilzeitstellen bis 2030 um 160.000 wachsen, weil sich mehr Arbeit dann auch mehr lohnt. Nochmal zu Michael. Bis 450 Euro ist der Minijob abgabenfrei, aber ab dem 451. Euro steigt die Belastung dann sprunghaft an. Es fehlt also der Anreiz, mehr zu arbeiten. Deshalb ist ja auch die Rede von der Minijobfalle, in der dann viele hängen bleiben. Würde man diesen Fehlanreiz korrigieren durch sanftere Abgabenübergänge, dann könnten und würden viele Betroffene vermutlich mehr arbeiten. Und von diesem Effekt würden langfristig nicht nur die Sozialkassen profitieren, sondern vor allem die Beschäftigten selbst, weil sie besser abgesichert wären gegen Arbeitslosigkeit und Altersarmut.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den deutschen Aktienmarkt. Wie hat sich der DAX heute geschlagen?
Na, trotz einer Steilvorlage von US-Notenbankchef Powell, der die hohen Inflationszahlen in den USA als vorübergehend bezeichnet hat, gibt der DAX nach um 0,5% auf 15.550 Punkte.